ARD Sounds.
AG Marie, AG Hanna, Birgit oder Kleeblatt. Wie eine Partnervermittlung mit Einsamkeit Millionen umsetzt. Es geht um die große Liebe und um viel Geld und Scham. In den nächsten 3 Folgen blicken wir hinter die Kulissen einer Partnervermittlung aus Mitteldeutschland, die seit Jahren in der Kritik steht, die bundesweit aktiv ist, die einsame Menschen mit zweifelhaften Zeitungsannoncen lockt und dann über den Tisch zieht. Das ist die Formulierung, die wir von den Betroffenen immer wieder gehört haben.
Dass sie mir, egal in welcher Form, ein Schriftstück untergejubelt hat.
Einen nach dem anderen hingeblättert.
Da habe ich noch gar keinen Verdacht geschöpft, dass da irgendeine Sache dahinter steckt.
Die Tür aufmachen, wenn sie merken, es geht in die falsche Richtung und raus aus meiner Wohnung.
Mittlerweile interessieren sich nicht mehr nur Verbraucherschützer für diese Praktiken, sondern auch Polizei, Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung. Wir zeigen die Hintergründe in einer tiefen MDR-Recherche zum Geschäft mit der Einsamkeit. Zu hören bei ARD Sounds, und wenn ihr selbst Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt uns natürlich vertraulich an angeklagt@mdr.de. So, bei mir im Studio sind Thomas Becker und André Seifert von unserem Rechercheteam. Hi, grüßt euch.
Hi, Olli.
Hallo.
Ihr zwei recherchiert nun schon seit mehr als 2 Jahren dazu. Vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, wieso reden wir über diese Partnervermittlung und wie seid ihr darauf gekommen? Thomas.
Naja, weil sich Betroffene bei uns gemeldet haben. Ne? Bei mir erstmals im Frühjahr 2023, da hat eine Frau aus Saalfeld bei uns beim Hörerservice von MDR Thüringen angerufen und ihre Geschichte erzählt. Ich arbeite ja vor allen Dingen für MDR Thüringen, für das Radio, und André für das Radio von MDR Aktuell. Und die Dame aus Saalfeld in Thüringen hat auf eine Zeitungsannonce reagiert, eine Partnerannonce. Und sie wollte eben diesen Mann aus dieser Zeitungsannonce kennenlernen, hat dann die Nummer unter der Annonce angerufen und am Ende 3.600 € gezahlt für sie nutzlose Kontakte. Also wenige Adressen von Männern, die zum Beispiel viel zu weit weg wohnten, die gar keine Partnerschaft wollten oder ganz andere Interessen hatten als sie. Und den Mann aus der Annonce, den hat sie gleich mal gar nicht kennengelernt, wie sie gesagt hat. Das wirkte irgendwie ein bisschen eigenartig und deswegen habe ich angefangen zu recherchieren.
Und André, wie war das bei dir?
Bei mir war es auch so, über eine Betroffene bzw. über deren Tochter, die mir die Geschichte ihrer Mutter erzählt hat. Und das war eine Geschichte, die der von Thomas ähnelt, also die ein wiederkehrendes Muster zeigt. Die Partnervermittlung schaltet Annoncen von einsamen Frauen oder Männern in Zeitungen. Wenn dann jemand interessiert ist und anruft, dann kommt ein Außendienstmitarbeiter bei dir zu Hause vorbei. Der redet sehr lange und sehr viel. Und am Ende unterschreibt man einen Vertrag, Kostenpunkt, wie Thomas gesagt hat, 3.000 bis 5.000 €. Und deswegen habe ich auch angefangen, mir das genauer anzuschauen.
Ja, und da sind wir übrigens schnell vom 100. ins 1.000. gekommen, ne, haben immer neue Adressen, Personen, Telefonnummern und Namen entdeckt und gemerkt, also hinter diesem Partnervermittlungskonglomerat steckt offensichtlich ein gewaltiges Ausmaß. Es ging da um zig Annoncen in Anzeigenblättern, jeden Monat in ganz Deutschland und vermutlich um Zehntausende Betroffene und Millionen Umsätze sogar, wie wir nämlich anhand von Jahresabschlüssen sehen konnten. Und die Zahlen von Betroffenen, Kundennummern und so weiter, Mahnverfahren zum Beispiel, haben wir hochgerechnet. Und so ist dann ein Bild entstanden, und auf die genauen Zahlen dazu kommen wir sicher später noch zurück.
Ja genau, dann lasst uns einmal den Rahmen abstecken. Wir haben ja zum Beispiel noch gar nicht gesagt, wie die Partnervermittlung überhaupt heißt, um die es in diesem Podcast geht.
Ja, das hat einen Grund, deswegen hat Thomas vielleicht auch gerade das Wort Konglomerat in den Mund genommen. Offiziell gibt es nämlich diese eine Partnervermittlung gar nicht, sondern offiziell gibt es viele, die mutmaßlich zusammengehören, also viele GmbHs, Agenturen, wie zum Beispiel AG Kleeblatt, Institut Hanna oder AG Marie. Also vielleicht hat der ein oder andere schon mal so einen Namen gehört. Und ein Ziel dieses Podcasts ist nun auch aufzuzeigen, wie und wo da die Zusammenhänge zwischen all diesen einzelnen Agenturen sind. Wir haben nämlich Verbindungen gefunden zwischen diesen GmbHs und Agenturen, tja, die für Außenstehende wirklich schwer nachzuvollziehen sind, denn diese GmbHs und Agenturen verschwinden immer mal wieder und dann tauchen neue auf der Bildfläche auf. Also wir haben über 30 gefunden. Dabei haben uns übrigens auch viele ehemalige und aktive Mitarbeiter geholfen, mit denen wir für diese Recherche gesprochen haben. und zu denen wir auf unterschiedlichsten Wegen Kontakt aufbauen konnten. Entweder weil die sich einfach bei uns selbst gemeldet haben, nachdem wir berichtet hatten, oder weil wir sie irgendwie ausfindig machen konnten, weil wir sie identifizieren konnten. Je mehr interne Unterlagen wir auch bekommen haben, umso mehr Namen oder auch Telefonnummern hatten wir ja.
Ja, und um das auch mal klar zu machen, nicht alle Kontaktversuche waren erfolgreich. Also wir waren nicht immer willkommen, wenn wir da irgendwo angerufen haben, milde ausgedrückt, ja. Was wir uns einbilden würden, wir sollten doch innerhalb des MDR recherchieren, da wird es genug Ansätze geben, zum Beispiel straffällig gewordene Mitarbeiter und so weiter, das haben wir uns auch anhören dürfen oder lesen dürfen. Und wir haben daraufhin auch direkte Kontaktverbote bekommen von solchen Mitarbeitern, die wir kontaktiert haben. Man hat uns also untersagt, jemals wieder zu schreiben oder anzurufen. Ne?
Ja, aber auch solche Gespräche oder Schriftwechsel waren dann letztendlich auch aufschlussreich für uns. Ne? Aber klar, besonders wertvoll sind natürlich Insider, die in vollem Umfang mit uns gesprochen haben und ausgesagt haben. Und diese Insider haben uns auch das bestätigt, was wir ja schon vermutet haben. Es sind zwar auf dem Papier über 30 Firmen, aber eigentlich dürfte es sich um eine Firma handeln.
Okay, und wenn ihr dieser Partnervermittlung nun für diesen Podcast einen Namen geben müsstet, welcher könnte das sein?
Tja, das ist schwierig, ne? Also Mitarbeiter haben gesagt, intern würden sie immer mal wieder einfach die Firma sagen. Das könnten wir ja auch so machen.
Und was wir schon wissen, den Kontakt zu den Betroffenen baut unsere Firma über Annoncen in Zeitungen oder Anzeigeblättern auf. Thomas, was ist denn das Besondere an diesen Anzeigen?
Ja, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Es gibt in diesen Anzeigenblättern Rubriken wie Sie sucht ihn, er sucht sie. Und wir haben uns überlegt, wir beginnen einfach jede der zunächst drei Podcast-Folgen mit dem Blick auf eine solche Annonce. Da wird es nämlich schon ziemlich wild. Und ich habe da etwas in einem Thüringer Blatt gefunden, im Allgemeinen Anzeiger vom 22. Februar 2025. Ich lese das mal vor. Ines, 48, 1,60 groß, Witwe, schlanke Figur, hübsch und sehr lieb, anschmiegsam, eine super Hausfrau und kein verwöhntes Luxuspüppchen. Ich suche einen lieben, gern älteren Mann mit ehrlichen Absichten. Bitte melden Sie sich. Und unten steht dann das Kürzel AG Birgit Leinefelde-Worbis und eine lokale Telefonnummer. Also
klingt doch gut, oder?
Irgendwie schon, ja.
Ja, und solche Annoncen findet man bundesweit in Zeitungen jeden Tag. Und viele Annoncen tauchen dann auch wortgleich immer wieder auf, aber drunter stehen immer wieder andere lokale Telefonnummern dazu. Das war für uns auch so ein Punkt, an dem wir gesagt haben, identische Anzeigen, verschiedene Nummern, da stimmt doch irgendwas nicht.
Denn wir haben mehrere Anhaltspunkte dafür, dass es die Frauen oder die Männer in den Zeitungsannoncen möglicherweise gar nicht geben könnte. Ja, auch bei Ines gibt es diesen Verdacht. Den ersten Anhaltspunkt für diese Vermutung haben uns Insider geliefert. Und wir werden im Laufe dieses Podcasts immer wieder in die Äußerungen dieser Insider reinhören. Und dafür haben wir die Stimmen etwas verfremdet, damit man sie nicht erkennt. Darauf haben sie auch bestanden, aus guten Gründen. Und hier ist mal so ein Ausschnitt aus einem Interview. Die Frage war, wer schreibt diese Annoncen?
Das formuliert nur ein Herr. Das ist wirklich eine ganz komische Sache, was der Herr hier macht, weil der Fakt ist, es kommen jeden Tag neue Verträge rein mit neuen Personen. Der könnte jeden Tag neue Inserate schalten, also das alles seriös betreiben. Macht er aber nicht. Der hat eine Strichliste, welches Inserat ist gut gelaufen. Ne? Der 72-jährige Doktor, die vollbusige Maria, die mit dem Wagen zu ihm kommt und so weiter. Und deswegen setzt er sich nicht hin und macht immer neue, obwohl er es machen könnte, benutzt praktisch immer wieder diese alten Inserate, weil die gut gelaufen sind, um die Kunden zu ködern. Das macht er.
Okay, also Ines gibt es vielleicht gar nicht und die Inserate sind vielleicht frei erfunden. Die formuliert nur ein Herr P. Das ist natürlich ein starker Vorwurf, aber wer ist dieser Herr P.?
Also nach übereinstimmenden Aussagen aus diesem Kreis der Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben, da spielt ja schon eine zentrale Rolle im Geflecht dieser Firmen. Achtung, Spoiler, Herr P. wird uns im Laufe der Geschichte schon immer wieder begegnen.
Und, wenn ich das ergänzen darf, den nächsten Anhaltspunkt dafür, dass es Ines und Co. möglicherweise gar nicht gibt, haben uns Zeitungsarchive geliefert. Das war wirklich Fleißarbeit. Also wir haben bundesweit Anzeigenblätter durchforstet, haben Kollegen, bekannte Verwandte und so weiter gebeten, uns Anzeigenblätter aus ihren Regionen zu schicken und haben uns dann durch diese Stapel durchgequält und zum Beispiel nach identischen Anzeigen gesucht. Und da, André, da gab es einige Volltreffer, ne?
Das stimmt. Also das ist dann auch schon wirklich ein bisschen wirt. Also auch bei der Annonce von Ines, der anschmiegsamen Superhausfrau, die du ja vorhin vorgelesen hast. Wir haben die Annoncen von Ines gezählt. Die hat im April 2021 in einem Anzeigenblatt in Eisenberg in Thüringen, das war so die erste Annonce, die wir gefunden haben, da hat sie annonciert. Dann 2 Jahre später steht ihre Annonce in Nordrhein-Westfalen in einem Blatt. Und zwar wirklich wortgleich auch. Ihr Alter ist 2 Jahre später bei 48 geblieben. Also Glückwunsch, Ines altert nicht. Dann taucht Ines in Oschatz in Sachsen auf, in Freiberg, in Zwickau, in Chemnitz, in Lemgo, in Leinefelde-Worbis in Thüringen, in Niedersachsen, in Neubrandenburg, in Dresden, Wittenberge. Ich bin mir sicher, das ist nicht vollständig. Immer mit exakt derselben Anzeige. Mal steht Freundschaftskreis drunter. Mal AG Marie, mal AG Birgit. Und vor ein paar Wochen hat Ines dann übrigens noch in Cottbus annonciert, diesmal allerdings nur fast mit der wortgleichen selben Annonce, denn da ist Ines plötzlich 3 Jahre älter und auch 3 Zentimeter größer geworden.
Und habt ihr eigentlich mal ausprobiert, was denn passiert, wenn man sich wirklich auf diese Anzeigen meldet?
Ja, das haben wir und sehr oft sogar. Und da ist uns etwas aufgefallen, nämlich egal wo du anrufst, egal ob bei einer Annonce in NRW oder bei einer in Thüringen, egal ob du bei einer Freundschaftskreis GmbH oder bei einer AG Birgit anrufst, man landet am Ende immer wieder bei 2, 3 bekannten Stimmen. Das sind Frauen in der Regel. Und Insider haben uns bestätigt, man landet immer wieder in einem Callcenter in Chemnitz.
Ja. Überhaupt haben uns diese Insider viel aus dem Innenleben von der Firma erzählt. Hier mal ein Ausschnitt aus einem Insider-Interview zur Arbeitsweise in diesem Callcenter. Wir haben die Stimme verfremdet.
An meinem Telefon, da hatte ich 6 oder 7 verschiedene Spalten. Und je nachdem, von welcher Firma welche Rufnummer halt reinkam, stand halt dann zum Beispiel dran, Agentur Chili von Gera. Und demzufolge konnte ich das genau zuordnen, von wo der kam.
Ja, die Frauen im Callcenter sollen möglichst kurzfristig einen Termin mit dem Anrufer oder mit der Anruferin vereinbaren für dann einen Hausbesuch, so berichten es die Leute aus dem Mitarbeiterkreis, weil die Anrufer sollen nicht erst nachdenken oder jemanden um Rat fragen können.
Aber warum kann ich als Interessent die Agentur denn nicht eigentlich einfach besuchen, zum Beispiel in deren Büro?
Naja, zu Hause in deinem eigenen Wohnzimmer bist du meist in deiner absoluten Komfortzone. Ne? Du fühlst dich sicher in deinen vertrauten 4 Wänden und würde so ein Gespräch in der Firma oder in irgendeinem Büro stattfinden, könntest du ja auch einfach gehen, ne? Jederzeit. Außerdem könntest du dich vielleicht auch dort beschweren. Zu Hause dagegen hast du eine ganz andere Atmosphäre, die vielleicht auch hilfreicher sein kann, um eine Unterschrift unter einen Vertrag zu kriegen. Denn darum geht es ja letztendlich bei den Hausbesuchen. Der Kunde soll einen Vertrag unterschreiben. Und das ist das Gefährliche, wie uns Gisela erzählt hat, eine Betroffene, die ihre Erfahrung auch dann mit einer sehr klaren Botschaft verbindet.
Die Hände davon lassen. Sich ja nicht durch diese Gesprächsführung irreführen zu lassen. Die Tür aufmachen, wenn sie merken, es geht in die falsche Richtung und raus aus meiner Wohnung. Und die wissen auch genau, wie die Gesprächsführung zu bewältigen ist. Die bringen einen in Hochstimmung. Wir kriegen sie unter. Sie kriegen 100% einen Partner und wir kriegen das hin. Und man ist dann so euphorisch, dass man so blöd ist und das alles unterschreibt.
Und man unterschreibt meist einen Vertrag über mehrere 1000 Euro. Ne? Also zwischen 2000 Euro etwa und knapp 5000 Euro. Diese Beträge sind uns begegnet, immer wieder begegnet. Aber, um das auch mal klar vorab zu sagen, Vertreter, Außendienstler, die Verträge abschließen bei Leuten zu Hause, die tun erstmal grundsätzlich nichts Verbotenes. Also diesen Eindruck wollen wir jetzt nicht erwecken, dass das so wäre. Ne?
Ja, und da hat das Gesetz ja auch durchaus ein Auge drauf, ne? Weil man zu Hause einfach schneller überrumpelt werden kann. Deshalb gibt es bei Verträgen in den eigenen 4 Wänden ja auch ein 14-tägiges Widerrufsrecht.
Also das ist dann quasi die Reißleine, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ne? Man hat 2 Wochen Bedenkzeit, um ohne Angaben von Gründen wieder aus der ganzen Nummer rauszukommen. Und gilt das dann auch für diese Partnervermittlung?
Ja, natürlich, das gilt auch für die, aber es gibt da grundsätzlich eine gesetzliche Einschränkung bei Dienstleistungen. Die müssen nämlich dann sofort komplett erbracht werden. Also mal ein Beispiel, ne? Du bist Teppichreiniger und klingelst bei mir und sagst, du möchtest meinen Teppich reinigen. Ich stimme zu, du reinigst und wenn du fertig bist, sage ich, nö, danke, ich mache jetzt von meinem Widerrufsrecht Gebrauch. Das ist natürlich Quatsch, ne? Und das will der Gesetzgeber verhindern. Deshalb gibt es die Möglichkeit, auf das Widerrufsrecht zu verzichten, sobald eben die vereinbarte Arbeit komplett fertig erledigt wurde. Und das ist ein Umstand, den sich die Firma zunutze macht, wenn du eben sofort jemanden kennenlernen willst. Warum auch warten, ne? Nachher ist die Traumfrau vielleicht schon vergeben oder so. Und das ist auf dem Papier auch juristisch absolut sauber, wenn eben die Partnervermittlung sofort alle vertraglich zugesicherten Adressen liefert. Und das macht sie auch. Und ja, man stellt sich dann immer die Frage, warum unterschreiben die Leute das, ne?
Ja, gute Frage, ne? Viele sind einsam. Mir hat mal ein Betroffener gesagt, der dann schon sehr offen und ehrlich mit mir war und der seine Lage geschildert hat. Man unterschätzt einfach, was Einsamkeit mit einem macht. Je länger die andauert und je länger dich das auch quält, desto mehr bist du bereit, auch was dagegen zu tun. Das ist ein Punkt, ein anderer ist, und das wissen wir aus vielen Berichten von Betroffenen, die Tragweite des Ganzen. Ne? Die ist für die meisten im Gespräch, in der eigenen Wohnung mit dem Außendienstler sowohl gar nicht zu erkennen, worauf man sich da auch finanziell einlässt. Viele denken, ach, ich gucke mir das jetzt erstmal an und ach, ich kann das ja vielleicht später auch wieder rückgängig machen. Also hören wir einfach mal rein, was ein Betroffener sagt.
Ich bin kontaktiert worden vom Freundschaftskreis, natürlich auf persönlicher Initiative, auch dem Besuch der Dame, die die Vermittlung macht. Die ist persönlich erschienen in der Wohnung und hat mich beraten, hat mich natürlich auch so beraten, dass ich die Verträge komplett unterschrieben habe und habe dann festgestellt, dass sie mir, egal in welcher Form, ein Schriftstück untergejubelt hat, in dem ich unterschrieben habe, dass ich auf den Widerspruch verzichte.
Also das haben wir immer wieder gehört von Betroffenen. Nach den 1 oder 2, manchmal sogar 3 Stunden am Küchentisch liest man eben nicht mehr jeden Zettel oder jede Zeile genau durch. Da ist Vertrauen aufgebaut worden zu dem Außendienstler. Die Leute haben sich da auch geöffnet im Gespräch, viel Privates, vielleicht sogar Intimes erzählt. Man erzählt ja über Liebe, über eigene Vorstellung von Liebe. Und da ist es menschlich, man ist dann auch irgendwann vielleicht unkonzentriert. So wie übrigens diese Frau, sie hat gedacht, sie unterschreibt da nur was, sodass sie einfach schneller an die Adressen rankommt.
Dann hat sie mir die Verträge gegeben, einen nach dem anderen hingeblättert und der letzte war das Widerrufsrecht und da stand ja drauf, Widerruf innerhalb von 14 Tagen und die hatte mir angekündigt, dass ich nach 8 bis 10 Tagen die ersten Angebote bekomme. Und da habe ich gedacht, da ist ja das Widerrufsrecht fast vorbei, ich möchte das eher haben.
Also lasst uns an dieser Stelle nochmal ganz kurz Luft holen und zusammenfassen. Wir sprechen also über Partnerschaftsannoncen in Zeitungen, die, wie ihr sagt, immer das gleiche Muster haben und die mutmaßlich frei erfunden sind. Wir sprechen über und mit Betroffenen, die sagen, dass Formulare zum Widerrufsrecht, Zitat von Betroffenen, untergejubelt werden. Also ich frage mich jetzt, steckt hinter dem Ganzen ein System oder kann es nicht auch einfach sein, dass da so ein paar übereifrige Mitarbeiter in den Partnervermittlungen über die Stränge schlagen, eben zum Beispiel, weil sie möglichst viel Provision verdienen wollen?
Also zunächst ja, Provision, die soll es geben, aber es gibt offensichtlich auch ein System dahinter und das wollten wir natürlich ergründen. Wir wollten eben wissen, wie arbeitet unsere Firma genau? Und daher hat sich ein Kollege aus dem Rechercheteam der MDR-Sendung Voss und Team einfach mal beworben bei unserer Firma auf eine ganz normale Stellenanzeige, denn die suchen ja ab und zu auch mal neue Außendienstler für die Hausbesuche. Er hat also hingeschrieben, die haben sich gemeldet, es gab ein Bewerbungsgespräch und unser Kollege ist dann tatsächlich auch genommen worden. Und jetzt kommt's. Er ist dann sogar von einer Mitarbeiterin geschult worden und was er in der Schulung erlebt hat, das kann man alles sehen bei Voss und Team und da liegt schon der Verdacht nahe, dass da System dahinter stecken könnte. Denn was der Leiterin der Schulung offenbar besonders wichtig war, das war das Thema, wie macht man das, dass die Leute den Vertrag nicht gleich wieder kündigen, wenn der Mitarbeiter zur Tür raus ist. Die Stimme der Mitarbeiterin ist nachgesprochen.
Das Wort Widerruf bitte nie vor den Kunden in den Mund nehmen. Das hat immer so was Negatives. Sie sagen einfach der nächste Zettel und erklären dann Folgendes. Herr Müller, entweder wir fangen sofort an. Das heißt, in 2-3 Tagen kriegen Sie Ihre Angebote und können sich am Wochenende vielleicht sogar schon mit den ersten Damen treffen. Oder wir warten jetzt noch 14 Tage ab, können mit der Bearbeitung erst nach 4 Wochen beginnen. Und das wollen wir nicht, oder? Wir wollen doch gleich losstarten, ne?
Nun hat der Anwalt der Dame, der diese Äußerungen zugeschrieben werden, bestritten, dass diese Sätze, das Wort Widerruf bitte nie vor den Kunden in den Mund nehmen und so weiter, in der von uns behaupteten Form gefallen seien. Aber wir haben Firmenunterlagen, die uns zugespielt wurden, die dieses Bild stärken. Darunter schriftliches Schulungsmaterial und, was für einen Podcast natürlich besonders toll ist, ein Schulungsaudio. Und dieses Material wurde, das vermuten wir, extra für Außendienstler erstellt, damit die sich offensichtlich besser reinversetzen können in so eine Situation am Küchentisch. Und wir deuten es so, beim Gespräch am Küchentisch soll wohl nichts dem Zufall überlassen werden. Und wir hören gleich mal rein in das Schulungsaudio. Vorab noch eine Bemerkung. Man hat sich da tatsächlich die Mühe gemacht, diese fiktive Situation zwischen Verkäufer und Kunde nachzusprechen. Und das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht etwas schräg, weil beide Rollen von einer und derselben Person gesprochen werden. Also, da wird eine Außendienstlerin gespielt von der Dame und dann mit tieferer Stimme ein imaginärer Herr Müller, der, ich sag mal salopp, nicht sonderlich helle rüberkommt.
Jo, so, nachdem wir das nun jetzt alles so miteinander besprochen haben, da habe ich schon mal zwei tolle Frauen im Hinterkopf. Von der einen würde ich Ihnen gerne mal ein bisschen was erzählen. Ist das okay?
Ist das die aus der Anzeige?
Nee, Herr Müller, das ist sie nicht, weil ich finde, die Frau, von der ich Ihnen jetzt was erzählen möchte, passt einfach erstmal besser. Treffen Sie sich erstmal mit der. Wenn Sie sich nicht verlieben, können Sie immer noch als zweites die Dame aus der Anzeige kennenlernen. Okay, kann ich jetzt mal loslegen?
Ja, erzählen Sie mal.
Und dieses Schulungsaudio ist auch wirklich echt, ja? Also das habt ihr verifiziert?
Ja, also wir sehen das als echt an. Also wir haben das aus dem Kreis der Mitarbeiter bekommen. Wir haben die Stimme abgeglichen, also wir sind uns sehr sicher, wer die Dame ist. Wir haben auch Hinweise, in welcher Funktion sie war, als das Audio entstanden ist. Und es ist offenbar nicht die gleiche Dame, die unsere Mitarbeiter geschult hat. Ne?
Ja, und was kann man daraus schließen, dass vielleicht doch System dahinter stecken könnte?
Genau. Und hinzu kommt, das ganze Material, mit dem die Außendienstler offenbar geschult werden und mit dem auch unser MDR-Kollege Mr. Undercover geschult wurde und das, was in der Schulung mit versteckter Kamera festgehalten wurde und das, was uns Insider erzählen und das, was uns Betroffene erzählen, das passt einfach perfekt zusammen.
Dann lass uns mal chronologisch weitergehen, weil nehmen wir mal an, ich bin wirklich interessiert. Ich habe eine Annonce in der Zeitung gelesen, meinetwegen die von Ines, und nun gibt's die aber offenbar gar nicht. Ich will aber Ines kennenlernen und bestehe auch auf Ines. Was passiert denn dann?
Ja, das kann man am besten mit einem Beispiel erklären. Ne? Wir haben mit Klaus aus Südthüringen gesprochen, auch ein Betroffener. Und der hatte sich für eine Eva interessiert. Und er wollte eben diese Eva kennenlernen. Und das hat er dem Außendienstler beim Hausbesuch auch immer wieder gesagt. Und dann hat der Außendienstler plötzlich gesagt, ja, die Eva, die hat aber einen Hund und ein großes Haus. Wie kommt das plötzlich im Spiel? Das liegt daran, am Anfang werden die Leute immer wie so ein bisschen ausgefragt. Ne? Das heißt, eigene Interessen, Neigungen, was sie nicht mögen. Und Klaus hatte da angegeben, dass ein Hund und ein großes Haus für ihn No-Gos sind. Ja, und Klaus hat uns seine Geschichte erzählt. Wir können da mal reinhören.
Also für mich war es soweit überzeugend, dass ich weder einen Hund haben will, noch eine Eva mit dem großen Haus. Damit war ich auch weit weg. Aber ich war guter Hoffnung, dass ich jetzt endlich sogenannten meinen Deckel finde, den sie mir ja versprochen hat. Und die Frau hat mir auch gesagt, wenn ich jetzt 8 Adressen bekomme, muss ich die erst einmal alle abtelefonieren. Sollte da nichts dabei sein, soll ich da ein entsprechendes Schreiben zurückschicken, warum, weshalb, wieso. Und wenn der 8. durch ist, kriege ich wieder 8 Adressen. Das heißt, ich würde so lange Adressen bekommen, bis mein Deckel auf meinen Topf gefunden wäre.
Und Klaus wurde dann aber Kontakt zu einer anderen Frau angeboten, oder wie?
Klaus sagt ja, angeblich eine, die noch viel besser zu ihm passen würde, so ein Glück, so ein Zufall muss man da vielleicht sagen, ne, dass diese noch viel besser passende Frau plötzlich da ist. Das haben uns auch andere Betroffene so geschildert. Plötzlich berichten dann die Außendienstler von einer Person, die angeblich noch viel besser passen würde und die auch vermittelt werden kann. Nur das scheint offenbar eben dann doch kein Glück oder Zufall zu sein, sondern auf diese Taktik werden die Außendienstler nach unseren Erkenntnissen geschult, wie wir an dem Schulungsaudio ja auch sehen können. Hier ein anderer Ausschnitt aus dem Schulungsaudio.
Also, ich muss Ihnen ja sagen, ich war ja total begeistert von dieser Frau, weil ich stand ihr so gegenüber, war ziemlich gestresst schon von der Anreise und schaute sie an, sie schaute mich einfach mal an, hat mich einfach nur angelächelt mit ihren wunderschönen Augen. Ja, und in dem Moment dachte ich mir, boah, ein totaler Sonnenschein, die morgens schon mit guter Laune aus dem Bett springt und sagt, ju, ich freue mich auf den Tag. Herr Müller, gefällt Ihnen diese Frau so?
Ja.
Sie werden sie kennenlernen.
Und hat denn Klaus diese Frau dann kennengelernt?
Nein, also er hat über die Partnervermittlung gar keine Frau kennengelernt. Deswegen hat er sich ja auch an uns gewandt. Was er gemacht hat, er hat gleich am Küchentisch 1000 Euro in bar gezahlt und den Rest sollte er dann überweisen, 2600 Euro. Also in der Summe für eine Dienstleistung, die er als nicht besonders hilfreich angesehen hat, sollte er 3600 Euro zahlen.
Also ich kann es schon irgendwie verstehen, dass die Leute nach jahrelanger Einsamkeit irgendwie auch verzweifelt sind und dass sie vielleicht auch nach Fehlversuchen in einer Partnervermittlung ihre letzte Chance sehen. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber wenn dann wirklich eine Summe von 3600 Euro aufgerufen wird, machen da nicht dann doch viele Leute im Gespräch mit dem Außendienstler einen Rückzieher?
Sicherlich, es gibt die Leute, die an der Stelle einen Rückzieher machen. Es gibt aber eben auch viele, die das nicht tun und am Ende unterschreiben. Da spielt sicher die Hoffnung eine Rolle, dass die quälende, oft jahrelange Einsamkeit endlich aufhört. Da spielt, wie gesagt, auch die Vertrautheit eine ganz wichtige Rolle, die die Außendienstler aufbauen im Gespräch in den eigenen vier Wänden. Das Schulungsaudio, das wir vorliegen haben, das zeigt, die Firma scheint sich für dieses Gespräch beim Kunden ja auch eine genaue Strategie überlegt zu haben, mit der die Leute in Anführungsstrichen rumgekriegt werden sollen. Wir hören einfach nochmal rein in das Material und zwar hören wir den Moment, an dem es dann ums Geld geht. Wie gesagt, eine Mitarbeiterin der Firma stellt einen fiktiven Dialog am Küchentisch dar, zu Schulungszwecken für Außendienstler.
So viel Geld seid denn ihr bekloppt?
Herr Müller, Sie können auch gerne die Hälfte zahlen, kriegen Sie auch bloß eine halbe Frau, ne? Ja, trotzdem so viel Geld. Herr Müller, Sie wissen ja noch gar nicht, was hinter dieser Summe steht. Darf ich Ihnen das mal kurz erzählen?
Na gut.
Also, hinter dieser Summe steht eine Vermittlung bis Erfolg. Was denken Sie denn, was wir damit meinen? Was meinen wir mit Vermittlung bis Erfolg?
Na, bis ich eine gefunden habe.
Nee, Herr Müller, das ist noch nicht der Erfolg. Was denken Sie, was der Erfolg ist?
Na ja, bis ich mich verliebt habe.
Genau, Herr Müller, das ist der Erfolg.
Ja, und diesen Satz, den würde ich gern nochmal hervorheben. Die Firma verspricht demnach eine Vermittlung bis zum Erfolg und bis man sich verliebt hat. Und das erklärt auch so ein bisschen, dass das so teuer ist, ne? Denn das hat natürlich Gründe. Die Qualität der Dienstleistung, die ist hoch, der Aufwand gigantisch und die Herzensdame, so wird suggeriert, ist handverlesen.
Und für dieses Glück sprechen wir ja Millionen von Menschen über unsere Werbung an, fahren Tausende von Kilometern, führen Hunderte von Gesprächen, die letztendlich ja alle so ähnlich intensiv sind wie dieses, was wir beide heute miteinander geführt haben. Und in all diesen Gesprächen werden ja alle Daten, alle Informationen, alle Emotionen gesammelt, die zu Ihrem ersten und zu allen folgenden Partnervorschlägen führen. Und zwar exakt nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Natürlich entstehen dadurch Kosten, an denen auch Sie sich beteiligen müssen, und zwar mit einer einmaligen Gebühr in Höhe von 3600 Euro. Wie wollen Sie es abwickeln? Bar oder Überweisung?
Tja, und da wird in gewisser Weise, ich sag mal, Druck aufgebaut. Es soll den Menschen nämlich relativ wenig Zeit gelassen werden, über diese Geldfrage nachzudenken. So jedenfalls haben es die Kunden im Nachhinein reflektiert. Und auch Insider haben uns das erzählt. Und jetzt kommt's wieder. Auch unserem Kollegen von der Fernsehsendung Voss und Team ist das eingetrichtert worden geradezu. Der sich ja zum Außendienstler hat ausbilden lassen. Die Schulung haben wir mit versteckter Kamera gefilmt und die Worte sind nachgesprochen.
Den nächsten Satz müssen Sie heute Abend vorm Spiegel üben. Gucken, wie ist die Mimik und die Gestik. Der Satz muss aus dem FF kommen. Natürlich entstehen dadurch Kosten, an denen auch Sie sich beteiligen müssen, nämlich mit einer einmaligen Gebühr in Höhe von 3.600 Euro. Und wenn Sie diesen Satz ausgesprochen haben, gleich hinterherwerfen, Frau Müller, wie zahlen Sie, in bar oder mit Überweisung? Sofort fragen, da dürfen Sie keine Luft dran lassen.
Und warum?
Hintergrund? Die dürfen gar keine Zeit haben, groß über diese Summe nachzudenken. 3.600 Euro, das ist viel Geld. Das müssen Sie etwas überspielen. Den Leuten darf das im besten Fall gar nicht so klar werden.
Bleiben wir noch kurz beim Geld, denn das ist ja schon ein zentraler Punkt. Also, wie wird denn eigentlich am Ende bezahlt? 3.600 Euro hat man ja doch eher selten zu Hause, würde ich jetzt mal sagen. Klaus, den wir vorhin gehört haben, der hatte ja zum Beispiel auch nur 1.000 Euro zu Hause.
Tja, offensichtlich haben einige Leute tatsächlich auch 3.600 Euro zu Hause. Das haben uns Betroffene erzählt. Manche vertrauen dem Kopfkissen einfach mehr als der Bank. Die Außendienstler haben aber auch ein Kartengerät mit. Man kann also auch jederzeit mit Karte zahlen. Oder eben Ratenzahlung machen. Lastschrift ist möglich, aber in der Firma nicht sonderlich beliebt.
Ja, weil man eben eine Lastschrift einfach zurückbuchen kann, ohne dass man das irgendwie begründen müsste, ne?
Ja, und das ist jetzt der weitere Hammer. Wir haben Informationen aus verschiedenen Quellen, dass auch Blankoüberweisungsträger eine Rolle spielen. Also diese kennt man ja, diese Zettel, die man ausfüllt und unterschreibt und dann bei der Bank einreicht.
Ja, genau. Und Blanko bedeutet halt, dass der Zettel zwar unterschrieben ist, aber da eben keine Summe dasteht, ne? Also die Firma kann dann selbst eine Zahl eintragen. Und dass das so gemacht worden sein soll, diese Informationen haben wir aus verschiedenen Quellen bekommen, unter anderem auch aus der Sendung von Voss und Team, in der unser MDR-Kollege auch dahingehend sehr genau geschult wurde. Da ist man nämlich genau auf dieses Zahlungsproblem eingegangen.
Da können wir auch mal reinhören.
Nun kommen wir zu den Dokumenten, die die Zahlungsmodalitäten regeln.
Alles schön und gut. SEPA ist aber ein Problem, weil der Kunde das immer zurückbuchen kann. Wenn der sagt, nö, ich habe jetzt keine Lust mehr zu zahlen und seine Sparkasse anruft, haben wir Pech gehabt. Darum gibt's noch dieses Dokument hier. Dauerauftrag. Das lassen Sie den Kunden nur unterschreiben, nicht ausfüllen. Einfach abzeichnen lassen. Ich hab's gerne nackig, dass wir die Summe selber eintragen können. Also nur Unterschrift, nie ausfüllen.
Und wieso wollen Sie die Summe selber reinschreiben?
Naja, wenn der Kunde zum Beispiel seine Abbuchung zurückholt, dann können wir uns das Geld eben auf diesem Weg holen, je nachdem, wie viel noch fehlt. Ist ja auch wichtig für Sie, letztendlich ist das ja auch Ihre Provision, die wir uns da holen.
Und jetzt könnte man auch hier sagen, ja, vielleicht hat sie hier übertrieben und sonst weiß niemand davon und man will das ganz oben auch nicht, dass das so gemacht wird. Aber es liegt uns ein Protokoll vor von einer firmeninternen Besprechung zu genau diesem Thema und dieses Protokoll hat Thomas.
Ja, und darin wird Bezug genommen auf eine Besprechung in Chemnitz am 31.03.2017 und darin heißt es, Zitat, dass es große Probleme mit der Einlösung beleghafter Überweisungsträger durch die Hausbanken der Kunden gibt und weiter, ein nicht unwesentlicher Anteil der Widerrufe und Nichtzahler resultiert daraus, dass die Zahlungsanweisungen durch die Banken nicht ausgeführt werden und der Kunde stattdessen in die Bankfiliale bestellt wird. Und dann haben die Teilnehmer dieser Besprechung von 2017 dann laut Protokoll offensichtlich überlegt, wie sie diese Zahlungsausfälle stoppen können. Und das Ergebnis der Überlegungen, ich zitiere nochmal, Barzahlung, EC-Zahlung und empfohlen wird auch eine Zahlung per Online-Überweisung im Beisein des Mitarbeiters. Ja.
Okay, also Moment mal, der guckt mir wirklich über die Schulter, während ich da Geld online überweise, also auch nicht schlecht. Aber ich möchte nochmal auf eine ganz andere Sache kommen und zwar auf eine zentrale Frage, die mir bisher so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also Thomas und André, es wird ja ein Vertrag geschlossen zwischen Partnervermittlung und Kunde. Was genau bekomme ich denn als Kunde auf dem Papier für mein Geld?
Tja, auf dem Papier wird dir nicht versprochen, dass am Ende wirklich eine Beziehung entsteht, sondern dass du Freizeitkontakte bekommst. Wie die ausgesucht werden, bleibt intransparent. In der Praxis heißt das, du bekommst nach Vertragsabschluss per Post einen Umschlag zugesandt. Da sind ja eine Handvoll A4-Blätter drin, je nach Vertrag, mal mehr, mal weniger. Auf denen stehen die Namen von Personen mit Alter, Hobbys und mit Telefonnummer.
Ja, ich will aber nochmal einen Sprung zurück machen. Du hast es vorhin kurz erwähnt, aber der Punkt ist sehr wichtig. Auf dem Papier in den Verträgen steht ja drin Freizeitkontakte. Es geht also nicht ums Verlieben. Der Hintergrund ist Liebe, Ehe, Heirat und so weiter. Das ist alles nicht einklagbar. Das heißt, Vermittlungsagenturen könnten dafür ihr Geld nicht einklagen. Das ist nämlich der sogenannte Heiratsvermittlerparagraf 656 BGB. Und wenn dann aber in den Verträgen nur etwas von Freundschaftskontakten steht, dann können die Vermittlungsagenturen die Gelder einklagen. Und jetzt kommt's, das tun die auch. Die Firma, so haben wir sie ja genannt, zieht tatsächlich sehr oft vor Gericht, zumindest vors Mahngericht. Was ist ein Mahngericht? Da kann man ziemlich automatisiert Forderungen geltend machen, eine nicht bezahlte Rechnung zum Beispiel. Und gegen eine kleine Gebühr verschickt dann das Mahngericht einen gelben Brief, auf den man als Adressat unbedingt antworten sollte. Das nur mal so nebenbei. Und wir haben, und jetzt kommt's, mehr als 16.000 Mahnverfahren gefunden, losgetreten von unserer Firma in Anführungszeichen. Und jetzt rechnen wir mal hoch, bei einem angenommenen Durchschnittspreis pro Vertrag von nur 2.000 Euro, das ist wirklich eine untere Summe, wären das schon mal 32 Millionen Euro ohne Zinsen. Und die sind beträchtlich zum Teil. Und wie gesagt, es gibt ja auch Verträge, die kosten 3.600 Euro oder die ganz teuren 4.800 Euro. Also da sind gewaltige Summen im Spiel.
Ist all das ein ausgeklügeltes System? Werden Menschen hier ganz gezielt um ihr Geld gebracht? Und wenn ja, wer sind die Verantwortlichen und wo arbeiten die? Das und mehr gibt es in Folge 2 von Angeklagt.